Breitband Topic. Breitband heute mit dem Topic Open Source. Open Source ist, wie gesagt, wenn man als Koch seine Kochrezepte weitergibt und jedermann diese Kochrezepte nachkochen kann und auch verbessern kann. Wenn man jetzt mal in Betracht zieht, dass in Nürnberg gerade die Konferenz Open Source Meets Business zu Ende gegangen ist, die dort schon mehrere Jahre stattgefunden hat, dann ist das so, wie wenn der Koch plötzlich seine Rezepte auch kostenlos an Großküchen und Kantinen weitergeben würde, die damit auch wirklich richtig Geld machen würden. Wenn man es damit dann wieder vergleicht, dass ein 18-Jähriger auch dann geschäftsfähig wird, wenn er 18 ist und erwachsen, dann könnte man jetzt auch fragen, ob denn Open-Source-Software schon erwachsen geworden ist. Tobias Wenzel mit dem Vergleich von Open-Source und proprietärer Software.
Proprietär. Dieses Wort geht den meisten Anhängern von freier Software nur mit angewidertem Gesichtsausdruck über die Lippen. Wenn Sie von proprietärer Software sprechen, dann meinen Sie nicht nur, dass die Software urheberrechtlich geschützt ist, sondern auch, dass der Hersteller der Software keine Rücksicht auf Standardisierungen nimmt und sich somit von anderen Programmen oder Dateiformaten regelrecht abschottet. Freie Software kann dagegen jeder kostenlos nutzen. Alle dürfen sie an Freunde oder Bekannte weitergeben und sogar, allerdings unentgeltlich und aus reinem Idealismus, weiterentwickeln. Denn der Quellcode des Programms ist offen zugänglich. Deshalb spricht man auch von Open Source, von einer offenen Quelle. Der typische Nutzer proprietärer Software hat ein Windows-Betriebssystem, schreibt seine Briefe mit Microsoft Word und geht mit dem Internet Explorer ins Netz. Wer auf freie Software schwört, nutzt oft das Betriebssystem Linux, das Schreibprogramm OpenOffice Writer und surft mit Firefox im Internet. Aber längst gibt es für viele andere Anwendungen freie Software. Zur Ton- und Bildbearbeitung zum Beispiel, Software für die eigene Webcam, Antivirenscanner, Programme, um die Bibel leichter lesen oder Molekülstrukturen schöner darstellen zu können und. Fragt sich, was überhaupt für proprietäre bzw. gegen freie Software spricht. Freie Software arbeite oft fehlerhaft, lautet eine Meinung. Und wenn dann ein Programmierfehler einen Schaden verursacht, hafte niemand. Wer freie Software nutzt, tut dies auf eigene Gefahr. Eine Privatperson verdaut ein verlorenes Textdokument, vielleicht noch mit einem kräftigen Fluch. Einem Unternehmen könnte aber durch fehlerhafte freie Software ein erheblicher finanzieller Schaden entstehen. Warum also sollten Firmen oder Behörden überhaupt freie Software nutzen?
Ja, diese Frage von unserem Autoren Tobias Wenzel, die gebe ich gleich weiter an Rüdiger Glott. Der ist Forscher an der Universität in Maastricht und der hat 2007 eine umfangreiche Open-Source-Studie verfasst für die Europäische Union. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag. Warum sollten jetzt Firmen oder Behörden überhaupt freie Software nutzen?
Ja, also ein Aspekt ist schon angesprochen worden in dem Beitrag vorher. Das ist die unglaubliche Flexibilität, die Open-Source-Software bietet. Wenn ich mir das Gegenstück angucke, proprietäre Software, die kaufe ich mir, bekomme ich in binärem Code oder in Objektcode, aber ich kann mir nicht angucken, wie das Programm konkret funktioniert. Brauche ich als Nutzer oder auch als betrieblicher Nutzer spezielle Funktionalitäten, die für meine Abläufe optimaler wären als das, was die Software ursprünglich bietet, bin ich aufgeschmissen. Also ich habe nicht die Möglichkeit und auch gar nicht das Recht, diese Software an meine Bedürfnisse anzupassen.
Open Source Software ist also anpassungsfähiger. Ist sie dann auch gefährlicher?
Ja, Sie sprachen ja die Fehlerproblematik und die Haftungsproblematik an. Fangen wir mal mit der Fehlerproblematik an. Jede Software, die irgendwo verkauft werden soll, ob nun proprietär oder Open Source Software, sollte zumindest, und in der Regel ist sie das auch, in irgendeiner Form getestet sein. Und nun hat natürlich ein Unternehmen, das proprietäre Software herstellt, sein Entwicklerteam und in dem sind halt Tester vorhanden und die testen diese Software auf Fehler. Wir haben Testtools und so weiter und so fort. Aber die Zahl der Tester ist naturgemäß beschränkt durch die Zahl der Beschäftigten in dem Unternehmen. Wohingegen in Open Source Software die Zahl der Tester um ein Vielfaches höher ist als das, was jedes Unternehmen bieten könnte. Also auch die Zahl, die bei Microsoft als Tester zur Verfügung steht, ist wirklich minimal gegen das, was zum Beispiel die Linux-Community an Testern zur Verfügung hat. Das heißt, sie haben sehr viel mehr wachsame Augen, die darauf achten, wie ein Projekt und wie ein Produkt sich entwickelt, welche Fehler dort auftauchen. Sie haben ein ganz anderes Fehler-Reporting-System innerhalb von Open Source. Das heißt, jeder Nutzer, der über einen Fehler stolpert, kann den an die Community der Entwickler melden. Und in der Regel werden diese Fehler dann auch relativ schnell behoben. Was eben bei proprietärer Software so nicht möglich ist und schnell auch nur, wenn es für die sicherheitsrelevante Fehler sind.
Man ist also bei proprietärer Software gebunden an einen Hersteller, bei Open-Source-Software ist man das nicht. Da ist man aber ein bisschen gebunden an das Vertrauen, das man haben muss der Open-Source-Gemeinde gegenüber. Oder ist es auch so, dass Firmen wirklich Open-Source-Dinge herstellen und damit Geld verdienen?
Ja, die Open-Source-Community, die ist ja weltweit vorhanden. Da sind Firmen, spielen eine ziemlich zunehmend wichtige Rolle. Also es gibt auch große Firmen wie IBM, Hewlett-Packard, die sich dort involviert haben und engagieren. Hier in Europa gibt es eine ganze Reihe von kleinen und mittleren Unternehmen, die in diesem Bereich eine Rolle spielen. Und in unserer Studie 2006, 2007 haben wir festgestellt, dass ca. 15% des weltweiten Codes damals schon von Unternehmen stammten.
Okay, das ist also gar nicht so wenig. Sie haben dann 2007 in Ihrer Studie den verfügbaren Open-Source-Code mal so auf den Haufen geworfen und gesagt, der ist 12 Milliarden Euro wert.
Ja.
Dieses Kapital verdoppelt sich dann sogar alle anderthalb bis zwei Jahre. Das heißt aber, die ganzen Leute, die Open Source programmieren, die verschenken ja richtig ihre Ideen. Andere Firmen machen damit dann wieder Geld. Wovon leben dann wirklich die Programmierer, wenn sie jetzt nicht angestellt sind, wie die Prozente, die Sie genannt haben?
Ja, die Nichtangestellten machen das natürlich aus anderen Gründen, als aus jetzt dem Grund, Geld zu verdienen. Die wollen sich vielleicht irgendwie in dieser Szene etablieren oder spekulieren vielleicht darauf, sich bekannt zu machen, später einen Namen zu machen durch, sagen wir mal, Credits, also wenn die es schaffen, bei irgendeinem Produkt namhaft zu dem Source Code, der dann später vertrieben wird, beizutragen, dann werden die normalerweise auch in so Danksagungslisten.
Aber davon kann man ja nicht jetzt tatsächlich leben, von solchen Danksagungen. Also wovon leben die dann?
Wie sind da die Arbeitsmarkt?
Wie sind die Finanzmodelle? Es sind ja nicht nur Teenager, die dann auf den Arbeitsmarkt wollen, das sind ja auch gestandene Programmierer.
Ja, natürlich. Also die haben natürlich auch eine andere Strategie in dieser Situation. Wenn die Geld verdienen wollen, dann gibt es dort reichlich Möglichkeiten. Also FLOSS hat inzwischen, Open Source Software, muss ich sagen, hat inzwischen sehr, sehr viele Geschäftsmodelle hervorgebracht.
Was sind da so die gängigsten auch für große Firmen, die das dann einsetzen? Also warum sollte eine große Firma, warum sollte vielleicht sogar unser Funkhaus bei Deutschlandradio Open Source Software einsetzen?
Also erstens, weil sie eben in der Regel einen viel, viel schnelleren, flexibleren Support haben, wenn sie ein entsprechendes Produkt mit einer entsprechenden Community auswählen. Zweitens, weil in vielen Tests eben auch bewiesen wurde, dass die gängigen Open-Source-Software-Programme, die also getestet worden sind, wie zum Beispiel der Apache-Server oder das Linux-Betriebssystem, wesentlich robuster sind als proprietäre Wettbewerbskandidaten. Also das, von der Qualität der Produkte und vom Support, von der Unterhaltung her, bietet Open-Source-Software so viele Vorteile, dass sich eigentlich jedes Unternehmen angucken sollte, ob das nicht eine Option ist.
Dann müssen wir jetzt mal abschließend noch zu dem Ergebnis Ihrer Studie kommen. Sie sagen, dass der Einsatz von Open-Source-Software in Unternehmen zunimmt. Stimmt das?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein anhaltender Trend. Und ich wollte noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich die Haftung, die in dem Trailer angesprochen wurde. Das Problem haben Sie bei proprietärer Software auch. Also kein Unternehmen verkauft Ihnen proprietäre Software, ohne auszuschließen, ohne die Haftung für eventuelle Programmfehler auszuschließen.
Okay. Ihre letzte Frage, nutzen Sie dann selbst auch privat Open-Source-Software?
Ja, reichhaltig.
Und wie ist so das Gefühl? Fühlen Sie sich anders dadurch?
Sagen wir mal so, ich habe nicht diesen Anpassungszwang, diesen sehr teuren Anpassungszwang, den andere Nutzer jedes Jahr haben, wenn es um das Update ihrer Programme geht.
Okay, herzlichen
ich
Dank.
Ich habe Möglichkeiten.
Nach Maastricht an Rüdiger Glott von der Universität Maastricht. Er hat dort im Auftrag der Europäischen Kommission eine Studie verfasst. Weitere Links dazu, sehr umfangreich, finden Sie auf www.breitband-online.de im Laufe des Nachmittags. So, dann geht's jetzt mal weiter mit Christine Wartis.
Breitband. Netzmusik.